Zweiter Teil, fünftes Kapitel. Durch die Jahrhunderte ist eine Inflation der Titel zu beobachten, die so lange etwas bedeuteten, als mit dem Titel Macht verbunden war. Gab es im Mittelalter einen Kaiser, nämlich den römischen, in dessen Purpur sich allerdings zwei Herrscher kleideten, einer im Westen, einer in Byzanz, die zwar einander seit der Salierzeit anerkannten, aber beide die Idee der Einkaiserlichkeit reklamierten, so gab es im 19. Jahrhundert schon ein halbes Dutzend und mehr, den österreichischen zeitweilig zweimal, einen französischen, den deutschen, der sich groß schrieb, deutscher Kaiser, den russischen und nach der Akzeptierung nichtchristlicher Reiche ins Konzert der Völker, den japanischen, den chinesischen und so weiter. Während es zu Beginn des deutschen, damals noch ostfränkischen Reiches, ganze 5 Herzogtümer gab, Bayern, Sachsen, Franken, Schwaben und Lothringen, so waren im 17. Jahrhundert bereits 21 zu verzeichnen, nicht gerechnet die durch Erbteilung aufgespaltenen, dazu 12 den Herzogtümern gleichgestellte Fürstentümer. Von einer Schwemme von Grafschaften und Freiherrschaften nicht zu reden. Der Drang nach Standeserhöhung war unaufhaltsam. Das Beispiel des Herzogs von Bayern, dem es gelang, wie wurde schon erzählt, zum Kurfürsten aufzusteigen, ist hier zu erwähnen als die erste staatsrechtlich erhebliche Standeserhöhung. Das Recht der Kurfürsten zur Wahl des deutschen Königs und damit seit Maximilian I. automatisch zum römischen Kaiser war nicht das einzige, nicht einmal das wichtigste Vorrecht der Kurfürsten vor den anderen Reichsfürsten. Im Zusammenhang mit der Goldenen Bulle von 1356 wurde bereits darauf hingewiesen. Eine der bedeutendsten Prärogativen der Kurfürsten war, dass sie in den Genuss des in den Wahlkapitulationen getroffenen Machtzuwachses und der Bestechungsgelder kamen. Dazu kam der Glanz nach innen und außen. Die Kurfürsten wurden fast wie unabhängige Herrscher, wie Souveräne angesehen. Da im Lauf der Jahrhunderte jeder Kaiser bei seiner Wahl durch die Kapitulationen ein Bröcklein seiner Staatsgewalt abgeben musste, wuchs den Kurfürsten außenpolitische Macht zu, die ihnen gestattete, eine nahezu unabhängige Außenpolitik zu betreiben, zumal mancher Kurfürst ein zweites politisches Standbein außerhalb des Reiches hatte, wie der Kurfürst von Brandenburg mit Preußen, später im 18. Jahrhundert der von Sachsen mit dem Königreich Polen, wovon noch zu reden sein wird. So ist es also nicht unverständlich, wenn die Erhöhung in den Stand eines Kurfürsten außerordentlich erstrebenswert war. Die Standeserhebung des Herzogs von Bayern erfolgte 1626 auf Kosten der Pfalz, der die Kurwürde weggenommen wurde, im Westfälischen Frieden allerdings zurückgegeben, so dass es nunmehr 8 Kurfürsten gab, eigentlich aber nur 7,5, weil verfügt worden war, dass, sollte die pfälzische oder die bayerische Wittelsbacher Linie erlöschen, beide Kurwürden wieder in eine zusammenfallen, was 1777 tatsächlich geschah.